sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wir befinden uns in besonderen Zeiten. Zeiten, die es nicht möglich machen, persönlich miteinander in Kontakt zu treten, einen Vortrag zu hören und danach in Diskussion zu treten. Daher freue ich mich, dass ich eingeladen wurde, in diesem Format zu Ihnen sprechen zu können. Ich bin klinische Psychologin und Psychoanalytikerin und arbeite schwerpunktmäßig im Kinder-, Jugend- und Familienbereich. Seit den frühen 90er Jahren befasse ich mich bereits mit dem Einfluss assistierter Reproduktionstechnologien auf die Eltern-Kind-Beziehungen. Mir ist es wichtig, gleich zu Beginn festzustellen, dass sich meine Ausführungen nicht gegen medizinisch assistierte Reproduktion richten, sondern vielmehr ein Plädoyer darstellen, diese neuen medizintechnischen Methoden kindgemäß einzusetzen. Während ich in den Jahren vor der Jahrtausendwende sehr vereinzelt mit Familien und ihren Kindern, die besondere Entstehungsgeschichten hatten, befasst war, nehmen Familien, die sich an mich wenden, in den letzten 10 Jahren zu, besonders in der Eltern-Kleinkind-Arbeit. Ich habe meine ersten Erfahrungen mit traditionellen Familien gemacht und habe zwischenzeitlich die unterschiedlichsten Formen von Elternschaft kennengelernt. Assistierte Reproduktionstechnologien kommen heute in 2 Bereichen zum Einsatz. Einerseits, wenn heterosexuelle Paare ein Kind wünschen und ihnen dieser Wunsch nicht in Erfüllung geht. Und auf der anderen Seite, um homosexuellen Paaren oder Singles zu ermöglichen, Eltern zu werden. Es gibt auch die unterschiedlichsten Methoden. Ich werde im Anschluss noch auf einige eingehen. Aber allen ist gemeinsam, dass die Beziehungsebene um bedeutsame andere geöffnet wird. Wie ist das zu verstehen? Da gibt es zuerst die Ebene der Paarbeziehung, die Dyade, in die andere treten, um diesem Paar hilfreich zur Seite zu stehen. Und es gibt die Familienbeziehung, nämlich das familiäre Dreieck, das ebenfalls geöffnet wird durch bedeutsame andere. Das passiert sowohl auf der psychischen, nämlich der körperlichen Ebene durch Handlungen, als auch auf der psychischen, der seelischen Ebene durch Fantasien, die mit den Behandlungen, aber auch mit den Beteiligten verbunden sind. Es findet eine Fragmentierung des Zeugungsprozesses, der auf natürlichem Weg als Einheit stattfindet, statt. Und Elternschaft kann heute durch die Biotechnologie auf 6 verschiedene Personen ausgelagert werden. Wie ist das zu verstehen? Auf Seiten der Frauen können 2 genetische Mütter an der Entstehung eines Kindes beteiligt sein. Und zwar eine Frau, deren Zellkern verwendet wird, und eine andere, deren Eizelle genommen wird und der Zellkern der ersten Frau in diese Eizelle eingesetzt wird. Das ist eine Methode, die Erbkrankheiten vermeidet. Dann kann die Schwangerschaft von einer Frau übernommen werden. Das wäre die Schwangerschaftsmutter. Und zuletzt kann sich diese Mutterschaft auch noch auf eine soziale Mutter ausweiten. Das heißt im Extremfall 4 verschiedene weibliche Personen. Wir können uns vorstellen, wenn die soziale Mutter vielleicht nur einen Teil des Lebens bei dem Kind ist, dass sich dann die soziale Elternschaft auch noch vermehren kann. Auf Seiten der Männer kann es einen genetischen Vater geben und einen sozialen Vater. Das heißt, die Elternschaft kann sich bei einem Kind auf bis zu 6 Personen aufspalten. Ich habe daher meinen Vortrag auch mit Baby 5.0 betitelt, weil das die Zukunft ist, in der sowohl die Gentechnik als auch die Biotechnologie eine große Rolle spielen werden. Meine Ausführungen werden sich heute in drei Teile gliedern. Im ersten Teil gebe ich eine Einführung, verweise auf das emotionale Geschehen auf der Elternebene und befasse mich mit der Bedeutung des imaginären Kindes. Im zweiten Teil werde ich über die Öffnung des familiären Dreiecks sprechen und Ihnen darzustellen versuchen, was triadische Kompetenz bedeutet und warum sie sehr wichtig ist in diesem Kontext. Und im dritten Teil spreche ich von der Bedeutung von Offenheit, das heißt von der Vermeidung von Familiengeheimnissen und Tabus innerhalb einer Familie und werde einen abschließenden Ausblick geben. Die Themen, die ich heute anspreche, sind auch in anderen Zusammenhängen im Kindes-Jugendalter und in der Familiendynamik relevant. Also bei der Familiengründung, bei der Frage nach gelungenem Patchworken in Familien, bei Adoption, Pflege oder wenn es in einer Familie Heimlichkeiten welcher Art auch immer gibt. Im Kontext assistierter Reproduktion sind diese Bereiche aber verdichtet. Ich komme nun zu einführenden Überlegungen. Assistierte Reproduktionstechnologien haben in den letzten 4 Jahrzehnten eine rasante Entwicklung erlebt. Das sogenannte erste Retortenbaby, Louise Brown, wurde 1978 in England geboren. Schlagzeilen gingen um die Welt. 40 Jahre später, und viele von Ihnen werden sich daran erinnern, wurde erstmals mittels der Genschere CRISPR-Cas9 ins menschliche Genom eingegriffen. Das stellt einen Tabubruch dar, der von der Wissenschaft auch sehr kritisch rezipiert wurde. Vor dem ersten Retortenbaby gab es bereits Samenspenden. Zwischen Louise Brown und der Genschere wurden besondere Formen der In-vitro-Fertilisation entwickelt, durch besondere Gefriertechniken Eizell- und Embryonenspenden ermöglicht, die Leihmutterschaft entwickelt und auch das Einfrieren von Keimzellen und Embryonen standardisiert. Wenn man sich den medialen Diskurs ansieht, so bringen die Medien meistens Sensationsmeldungen. Die bewegen uns alle emotional, aber die Situation der Kinder wird meist außen vor gelassen. Das ist auch so im Rahmen der Kinderwunschbehandlung. Da werden kindliche Bedürfnisse, auf die ich dann noch verweisen möchte, bagatellisiert oder gar nicht angesprochen. Warum bewegt viele von uns dieses Thema? Ich würde sogar mir zu sagen trauen, wenn man sich damit beschäftigt, bewegt es alle. Das hat damit zu tun, dass tief in unserer Psyche, oftmals tief verdrängt, Vorstellungen existieren, die wir als kleine Kinder entwickelt haben, über die Art und Weise, wie Babys gemacht werden. Wir sprechen von den infantilen Sexualtheorien. Wenn Kinder sich Gedanken machen, wie Babys entstehen, dann sind ihre Gedanken fernab vom Zeugungsakt. Vielmehr entwickeln sie Ideen, Babys könnten durch Essen oder durch Küssen, durch Bauen, durch Manschen oder Gatschen, sie spielen das dann auch oft im Sand oder mit verschiedenen Materialien, erzeugt werden. Und diese Vorstellungen finden sich auch über die Kulturen hinweg in unseren Ursprungsmythen. Und wenn man sich so ein Labor anschaut, dann steht da ja das Tun, das Werken, das Handeln im Mittelpunkt. Durch diese Thematik werden frühe Neugier und frühe Erregungen aktiviert. Sie werden mit infantilen Fantasien verbunden und die Erwachsenenreaktionen finden sich dann oft in einem Spannungsfeld zwischen Begeisterung und Neugier auf der einen Seite und Empörung und Ablehnung auf der anderen Seite. Wenn man sich beispielsweise so einen Behälter, der mit flüssigem Stickstoff gefüllt ist, anschaut, er wird Kryotank genannt, dann lässt einem dieses Bild und auch das Herausholen der tiefgefrorenen Keimzellen oftmals an den Storch denken, der die Babys aus dem Teich holt. Und wenn man sich anschaut, welche Bilder es zur assistierten Reproduktion meist in den Medien gibt, hier sieht man eine sogenannte intrazytoplasmatische Spermieninjektion aus dem Film Baby à la carte. Und hier die Zellentnahme zu einer Diagnostik, die vor der Transferierung des Embryos erfolgt. Dann kommen ganz oft Fantasien zu diesen Bildern auf, die auf der einen Seite positiv getönt sind im Sinn des Machbaren, des Eroberns, die aber auch negative Konnotationen haben können, also eine gewaltsame Penetration, Gewaltanwendung, Wissensvermehrung, das wird ganz unterschiedlich gesehen. Es lässt jedenfalls niemanden unberührt. Was bedeutet das jetzt für Paare, die sich ein Kind wünschen? Ich spreche jetzt die elterliche Psychodynamik an, die dann in der Folge einen Einfluss auf die Gestaltung der Eltern-Kind-Beziehung haben wird. Bei heterosexuellen Paaren ist es so, dass jeder, der eine Infertilitätsdiagnose gestellt bekommt, emotional hoch herausgefordert ist. Für manche Menschen hat so eine Feststellung ein traumatisches Potenzial. Es hängt natürlich davon ab, wie man mit krisenhaften Situationen umgeht, aber in den meisten werden unangenehme Gefühle aktiviert, die man eigentlich nicht empfinden möchte. Die reichen von Angst, Trauer, Neid auf all jene, die Kinder haben, Hass, Wut, Schuld. Und diese psychischen Belastungen in heterosexuellen Paaren wurden vielfach dargestellt und beschrieben. Bei homosexuellen Paaren und Singles gibt es andere Herausforderungen. Die benötigen das andere Geschlecht für die Verwirklichung des Kinderwunsches. Und auch das ist mit Gefühlen und Fantasien verbunden. Das kann Sehnsucht und Dankbarkeit auf der einen Seite, aber auch Ärger und Duldung auf der anderen Seite sein. Alles spielt, wie ich schon erwähnt habe, in der späteren Eltern-Kind-Beziehung eine bedeutsame Rolle. Und da komme ich jetzt auf die Bedeutung einer Fantasie, über ein mögliches Kind zu sprechen. Wir bezeichnen das imaginäre Kind. Unter imaginärem Kind versteht man einen psychischen Ort, an dem Wunschvorstellungen, aber auch Ängste bezüglich eines möglichen Kindes entstehen, gespeichert sind und sich verändern. Alle werdenden Eltern kennen das, dass sie sich gefühlsmäßig und auf der Fantasieebene mit ihrem Kind einlassen, dass sie träumerisch eine Verbindung suchen und schauen, wie wird es sein, wie wird es sich entwickeln, welche Eigenschaften wird es haben. Dieses imaginäre Kind ist deswegen so bedeutsam, weil es schon sehr früh in jedem Menschen angelegt ist. Bereits wenn Kleinkinder Elternfunktion imitieren und zu spielen beginnen, bilden sich erste Vorstellungen von eigenen Kindern. Das kann im Spiel mit dem Teddybär oder mit einer Puppe sein. Kinder spielen oft so, dass ihre eigenen Kinder sehr lebendig oder auch schlimm sind und sie haben Vorstellungen, die sie ins kindliche Spiel einfließen lassen. Ich habe schon gesagt, dass das imaginäre Kind eine Repräsentanz ist, die veränderbar ist. Das heißt, mit zunehmender Lebenserfahrung ändert sich die Vorstellung von einem Kind. Und so ist es auch, wenn man Liebesbeziehungen eingeht, dass man mit dem Gegenüber ein gemeinsames Drittes fantasiert. Und das wird natürlich verändert sich, wenn es eine Liebesbeziehung die andere ablöst. Sobald der Wunsch nach einem Kind für ein Paar sehr groß wird, beginnen sich natürlich Bilder von diesem möglichen Kind zu bilden. Und ich habe schon gesagt, dass eine Infertilitätsdiagnose deswegen traumatisches Potenzial haben kann, weil dieses imaginäre Kind plötzlich eine Verunmöglichung erfährt. Selbst Menschen, die niemals Eltern geworden sind, können sich im späteren Leben noch immer vorstellen, wie das gewesen wäre, mit dieser oder jener Person ein gemeinsames Kind zu haben. Die Mitteilung aber, dass der eigene Körper nicht fähig ist, ein eigenes Kind zu bringen, stellt eine große Kränkung dar. Wir sprechen von narzisstischer Kränkung. Es ist so, dass während einer Schwangerschaft dieses imaginäre Kind immer wichtiger wird, dass aber dann ein Punkt eintritt, an dem das reale Kind auf die Welt kommt, wo das Wunschkind idealerweise in den Hintergrund tritt und das reale Kind in den Vordergrund tritt. Wenn die Diskrepanz aber zwischen dem imaginären Kind und dem erhaltenen Kind zu groß ist, dann kommen diese Wunschbilder immer wieder und überlagern die reale Beziehung zum Baby, zum Kleinkind und dann zum Kind im späteren Leben. Die Kinderwunschbehandlung hat es in sich, dass sie dieses Wünschen und auch die Erwartungen an das Wunschbaby verstärkt. Das merkt man bereits im Wording. Ich habe diese Worte auch verwendet schon. Es wird von Kinderwunschbehandlung, Wunscheltern, Kinderwunschmedizin, Wunschkind besprochen. Und das kann bei Eltern, die sich damit nicht auseinandersetzen, zu der Vorstellung führen, dass dieses Kind wirklich zur Gänze ihrem imaginären Kind entspricht. Es gibt auch Tendenzen, die in Österreich nicht gestattet sind, aber dass der Embryo möglichst auf dieses innere Bild hin gestaltet wird. Es gibt genetisch die Möglichkeit, zum Beispiel Aussehensfaktoren auszuwählen, das Geschlecht auszuwählen, also eine Embryonenselektion vor der Transferierung des Embryos vornehmen zu lassen. Und manche Paare nehmen das auch im Ausland in Anspruch. In der Praxis sieht es so aus, dass das imaginäre Kind dann besonders schmerzhaft in den Vordergrund tritt, wenn das Wunschkind so gar nicht dem Bild entspricht. Das passiert, wenn es Mehrlingsschwangerschaften gibt, die nicht erwünscht sind. Manche Eltern wünschen sich Zwillinge, aber für viele sind Zwillinge oder Drillinge natürlich eine massive Belastung. Das ist dann der Fall, wenn die Geburt nicht wunschgemäß erfolgt. Und dazu ist festzuhalten, dass im Rahmen von Kinderwunschbehandlungen fast immer eine Entbindung mit Kaiserschnitt erfolgt, um den ganzen Prozess nur ja kontrolliert ablaufen zu lassen. Und das ist auch dann der Fall, wenn Fehlbildungen bei den Kindern aufkommen, die statistisch gehäuft bei Kinderwunschbehandlungen auftreten. Ich werde dann über die Bedeutung der Öffnung der Beziehungsebene über bedeutsame andere sprechen. Ich habe als wichtigen Aspekt schon angesprochen, dass bei künstlicher Befruchtung eine Öffnung der Beziehungsebenen erfolgt, während beim natürlichen Zeugungsakt alles in der Intimität des Paares abläuft. Diese bedeutsamen anderen gilt es anzuerkennen für die Entstehung eines Kindes und auch in die familiäre Geschichte zu integrieren. Sie sind ganz real durch die Behandlerinnen und Behandler repräsentiert. Meist ist dies der Reproduktionsmediziner, weil wesentlich mehr Männer auf diesem Gebiet arbeiten. Es gibt aber auch Kinderwunschbehandlungen, zu deren Verwirklichung es notwendig ist, dass Spenderinnen oder Spender mit einbezogen werden. Da geht es dann um Samenspende oder Eizellspende, manchmal um Embryonenspende und manchmal um die Auslagerung der Schwangerschaft in eine Leihmutter. Korrekterweise müsste man die Leihmütter Tragemütter nennen, weil sie ein ihnen genetisch fremdes Kind austragen. All diese Akteurinnen sind auf der Fantasieebene durch Gefühle und Vorstellungen präsent und die werdenden Eltern sind auf dieser Ebene mit ihnen verbunden. Um später diese Thematik zugänglich zu machen, ist es wichtig, einen psychischen Raum zu eröffnen, in dem darüber nachgedacht werden kann und die Gefühle verarbeitet werden kann, sodass diese bedeutsamen anderen ein Teil der Familiengeschichte werden. Bei manchen Kindern tragen mehr als das reproduktionsmedizinische Team zu ihrer Entstehung bei. Ich habe hier beispielhaft eine Familienkonstellation dargestellt, in der es Eltern, Mutter und Vater, ein Kind, in diesem Fall eine Eizellspenderin und die Reproduktionsmedizinerin oder den Reproduktionsmediziner gibt. Das heißt, das familiäre Dreieck wird in so einem Fall zum Fünfeck. Nachdem ich vorher schon ausgeführt habe, dass noch mehr biologisch andere an der Entstehung eines Kindes beteiligt sein können, können Sie sich gut vorstellen, dass es in manchen Fällen ein Vieleck ist, eine sogenannte Polyade, die es irgendwie auszugleichen und zu integrieren gilt. Wie kann denn das psychisch geschafft werden? Dazu bedarf es einer ganz wichtigen psychischen Funktion, die nicht nur im Kontext der Kinderwunschbehandlung bedeutsam ist, die sogenannte triadische Kompetenz. Ich werde jetzt versuchen, anhand dieses Diagramms zu erklären, wie das zu verstehen ist. Um jede Familienform mit einzubeziehen, also auch homosexuelle Elternpaare, habe ich ein familiäres Dreieck dargestellt mit dem Elternteil 1, mit dem Elternteil 2 und mit dem Kind. In einem solchen Dreieck sind drei Zweierbeziehungen möglich, nämlich das Kind zum Elternteil 1, das Kind zum Elternteil 2 und die beiden Eltern miteinander. Das ist die Paarebene, die Erwachsenenebene, aus der das Kind ausgeschlossen ist. Es gilt in der frühen Kindheit, so ungefähr zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr, eine Fähigkeit zu entwickeln, die darin besteht, dass das Kind aushält, dass die beiden erwachsenen Personen, seine Eltern, eine Beziehung miteinander haben, eine exklusive Beziehung, aus der es ausgeschlossen ist, aber nicht in die Angst verfällt, dass sie es deswegen nicht mehr gern haben. Das heißt, dass das Kind diese Beziehung betrachten kann, neugierig sein kann, welche Elternebene es gibt, aber keine Angst vor dem Liebesverlust seiner Eltern hat. dass das für manche Kinder nicht einfach ist, wissen alle, die Kinder genau beobachten. Denn ab dem Moment, wo sie in ihrem Körper gefestigt sind und wo sie sich stärker der Außenwelt zuwenden, neugierig sind, bezüglich allem, was sie umgibt, werfen sie sich oft ganz heftig zwischen die Eltern. Sie halten es nicht aus, wenn die Eltern Zärtlichkeiten austauschen. Sie möchten, dass ein Elternteil bei ihnen bleibt, wenn sie zu Bett gehen, damit die Eltern keine gemeinsame Zeit am Abend haben. Oder sie sagen ganz explizit, dass sie nur von einem Elternteil die Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen bekommen wollen oder niedergelegt werden. Es dauert eine Weile und es dauert viele Beziehungserfahrungen, wo die Kinder verinnerlichen können, dass sie die elterliche Liebe nicht verlieren, selbst wenn sich das Elternpaar in liebevoller Verbundenheit auf der Paarebene befindet. Und wenn die Kinder das aushalten können, dann ist diese triadische Kompetenz entwickelt. Ich habe jetzt noch einmal eine andere Familienform, um Ihnen zu zeigen, in welch verschiedenen Bereichen die triadische Kompetenz von Bedeutung ist. Wir haben hier eine Mutter, einen Vater, ein erstes und ein zweites Kind, wiederum das reproduktionsmedizinische Team und in diesem Fall einen Samenspender. Und Sie sehen, in diesem Sechseck gibt es ganz verschiedene Dreiecke, die Menschen miteinander verbinden. In jeder Familie, und das hat jetzt nichts mit künstlicher Befruchtung zu tun, ist es wichtig, dass ein Elternteil aushält, dass sich der andere Elternteil exklusiv dem Kind zuwendet, ohne das Gefühl zu entwickeln, das Kind könnte den jetzt lieber haben, bevorzugen und sich von einem selbst abwenden. Das heißt, für die Erwachsenen, die bereits in ihrer Kindheit die triadische Kompetenz verinnerlicht haben sollten, ist das eine wichtige Funktion, wenn sie dann Eltern werden. Es ist aber in diesem Dreieck zu sehen, dass es zum Beispiel die Beziehungsebene Vater, Kind und Samenspender gibt. Das heißt, wir brauchen für gelingende Anwendung von assistierten Reproduktionstechnologien Eltern, die es aushalten können, dass ein Kind später einmal nach denen, die an seiner Herkunft beteiligt sind, fragt. Ja, dass das Kind Interesse zeigt, zum Beispiel, wer ist denn die Person, von der ich genetische Merkmale trage, ohne dass der soziale Elternteil die Angst hat, dass das Kind sich gleich von ihm abwenden würde oder dass diese Spenderin oder der Spender das Kind der Familie abspenstig machen würde. Das ist nämlich in der Realität nicht der Fall, aber in unserer Psyche kann das zu großen Ängsten und Unsicherheiten führen. Wir sehen in dieser Konstellation auch, dass es ein Dreieck gibt, wo ein Kind und das zweite Kind, das Geschwisterkind, zum Beispiel mit einem Elternteil, mit der Mutter ein Dreieck bilden. Auch dafür ist triadische Kompetenz wichtig, nämlich dass ein Kind aushält, dass sich die Mutter dem Geschwisterkind zuwendet, ohne in Panik zu verfallen, dass die Mutter es nicht mehr mögen könnte. Ja, also ich hoffe, ich habe das dargestellt, wie wichtig das für assistierte Reproduktion ist. Denn wenn das möglich ist, wenn Eltern diese Kompetenz erworben haben und auch leben, dann dürfen die Kinder wissen, dann dürfen die Kinder fragen, dann dürfen die Kinder neugierig sein und nachforschen. Warum das aber manchmal so schwer ist in der Praxis, hat zwei Gründe. Das eine ist, dass in Stresssituationen und eine reproduktionsmedizinische Behandlung ist eine Zeit des Lebens, in der sehr viel Belastung und Stress aktiviert wird, diese triadische Kompetenz oft recht brüchig wird. Und das tief in uns verwurzelt auch, ein Konzept der richtigen und falschen Elternschaft ist. Das heißt, es wird in vielen Kontexten darüber gesprochen, das sind die richtigen Eltern und die falschen Eltern. Und unter richtigen Eltern wird bei uns traditionellerweise werden die genetischen Eltern verstanden. Das ist oft ganz oft auch in Adoptiv- und Pflegeverhältnissen zu sehen. Also, dass sich die Adoptiveltern nicht als richtige Eltern empfinden, sondern eine Angst vor den richtigen, nämlich genetischen Eltern haben. Gelingende Adoptivverhältnisse, Pflegeverhältnisse und auch Familienkonstellationen, bei denen das Kind künstlich unter Zuhilfenahme einer biologisch bedeutsamen anderen Person gezeugt wurde, brauchen aber das Konzept der multiplen Elternschaft. Das heißt, dass alle am Kind Beteiligten von Bedeutung sind und dass über diese keine Heimlichkeit besteht. Vor allem wird es schwierig, mit Kindern über ihre Entstehung zu reden und über die Familiengeschichte zu reden, wenn Eltern sich mit diesem Bereich eben nicht auseinandergesetzt haben und wenn sie Fantasien entwickeln, die biologisch anderen würden ihnen die Kinder abspenstig machen, beziehungsweise das Kind würde sich seinen genetischen Eltern zuwenden. All diese Eltern kann ich aus langjähriger Erfahrung nur beruhigen, dass die soziale Elternschaft, wenn sie sicher genug und gut genug ist, also es bedarf nicht perfekte Eltern zu sein, dass die tragfähig ist und aushält, dass Kinder wissen und entdecken wollen. Ich komme jetzt zum dritten Teil meiner Ausführungen zur Bedeutung von Offenheit und Transparenz gegenüber der Entstehungsgeschichte eines Kindes. Es ist in der Entwicklungspsychologie seit langer Zeit bekannt, dass alles, was nicht gewusst werden darf, alles, was tabuisiert ist, Beziehungen belastet. Sie alle kennen vielleicht ein Spiel, in dem es darum geht, dass einem Fragen gestellt werden und man bekommt vorher die Anweisung, dass man ein gewisses Wort bei der Beantwortung dieser Fragen nicht verwenden darf. Es ist fast unmöglich, diese Fragen zu beantworten, weil man ununterbrochen an dieses Wort denken muss. Und das Lustige an dem Spiel ist, dass das dann irgendwann herausrutscht. In einer Familie ist es ganz genauso. Wenn Heimlichkeiten bestehen, dann schafft das eine ganz eigene Atmosphäre. Auf Seiten der Eltern entsteht oft die Angst, irgendjemand könnte sich versprechen, es könnte irgendwie herauskommen, das Kind könnte, vor allem wenn es älter ist, Eltern Vorwürfe machen, sie der Lüge bezichtigen. Und es ist so wichtig zu wissen und zu verstehen, dass sich Eltern manchmal ohne miteinander darüber zu sprechen, aber manchmal auch sehr bewusst entschließen, vor dem Kind etwas zu verbergen. Eltern machen das nicht, um das Kind zu schädigen, sondern sie machen es immer im Interesse des Kindes. Sie wollen das Kind schützen und sie wollen das Kind vor unangenehmen Gefühlen bewahren. In der Praxis zeigt sich aber, dass dieser vermeintliche Schutz das Kind schwächt. Wie meine ich das? Es ist so, dass Kinder bereits im vorsprachlichen Alter mit ihren sehr feinen Antennen spüren, wenn etwas nicht in die Erfahrung und ins Denken gebracht werden darf. Sie spüren das und sie nehmen das wahr an den Reaktionen ihrer Eltern. Es ist oft so, wenn sich ein Gespräch oder etwas, was im Fernsehen gezeigt wird, inhaltlich dem Thema nähert, dass dann die Wissenden plötzlich anders reagieren. Manches Mal durch die Körpersprache, indem zum Beispiel sich ihre Stimme verändert, der Lidschlag häufiger wird, sie erröten. manchmal aber auch durch Ablenken bzw. durch Schweigen. Und die Kinder, die spüren dann, dass es einen Bereich gibt, der hoch aufregend ist, aber sie wissen nicht genau, worum es sich handelt. Das, was ich jetzt ausgeführt habe, betrifft nicht nur künstliche Befruchtung, sondern auch alle anderen Bereiche natürlich. Was ich so wichtig finde, ist, dass sich Eltern und alle Eltern wollen das Beste für ihr Kind bewusst machen, dass es darum geht, eine Form zu finden, Heimlichkeiten aufzuheben. Und dass das eine psychische Arbeit ist, damit einem das gelingt. Es ist so, dass die Aufklärungsrate bei heterosexuellen Paaren besonders gering ist. Das hat meist damit zu tun, dass die Eltern das Kind vor ähnlichen Gefühlen, die sie empfunden haben, wie es darum ging, Familie zu planen, schützen wollen. Ich habe schon angeführt, dass Eltern in dieser Phase besonders verletzlich sind, traurig sind, angstvoll sind, das Gefühl haben, sich auf ihren eigenen Körper nicht verlassen zu können und dass sie mit diesen Gefühlen nicht mehr konfrontiert werden wollen, sobald das Kind auf der Welt ist und daher oftmals dieses Thema meiden. Besonders wichtig ist die Aufklärung aber, wenn in die Entstehungsgeschichte eines Kindes biologisch andere mit einbezogen sind. Das ist nicht nur wichtig, weil ein Kind das Recht hat zu wissen, wie seine Herkunft beschaffen ist, sondern weil wir in einer Zeit leben, in der in Zukunft Gentherapie, Gensequenzierung eine ganz große Rolle spielen werden und die Eltern dann noch stärker unter Druck kommen, dass das Geheimnis nur ja nicht gelüftet werden dürfte. Bei homosexuellen Eltern und Singles ist die Aufklärungsrate naturgemäß viel höher, aber bei denen gibt es ganz oft Leerstellen. Ich werde auf diese noch zu sprechen kommen. Kinder wissen dann oft nicht, um was es sich handelt, aber sie reagieren unterschiedlich auf diese tabuisierten Bereiche. Manche beginnen ganz intensiv Fragen zu stellen, oft auf anderen Bereichen, aber sie versuchen etwas herauszufinden. Andere beginnen gar nicht mehr zu fragen. Und ich höre immer wieder von Eltern, wenn es um dieses Thema geht, mein Kind wollte überhaupt nie wissen, wie Babys entstehen. Und das zeigt, dass da die infantile Sexualneugier völlig unterdrückt wird zum Schutz der Eltern, weil Kinder einfach spüren, dass Eltern über diesen Bereich nicht sprechen können. Manche Kinder fantasieren aber auch, es sei mit ihnen etwas nicht in Ordnung. Und besonders in der Adoleszenz, einer Zeit, wo Jugendliche wachsen, sich körperlich verändern und wo sie sich zu vergleichen beginnen, zu überlegen, von wem habe ich denn das oder wem schaue ich denn mit diesem körperlichen Merkmal ähnlich, ist es wichtig für die Etablierung einer sicheren Identität zu finden, was um die sichere Identität zu entwickeln, zu wissen, was einem ausmacht. In Österreich, der Schweiz und Deutschland sind daher die Gesetze so bestimmt, dass es keine anonymen Keimzellspenden gibt. Das heißt, Kinder haben ab dem 14. Lebensjahr die Möglichkeit, Informationen über ihre Spenderinnen und Spender zu bekommen. Diese Frage können sie aber nur stellen, naturgemäß, wenn Aufklärung erfolgt ist. Es wird Eltern ganz oft empfohlen, auf Anonymität zu setzen, und zwar von den Behandlerinnen und Behandlern, und die Befruchtungen im Ausland durchführen zu lassen, wo in vielen Ländern hauptsächlich mit anonymen Spenderinnen und Spenderzellen gearbeitet wird. In diesem Kontext wird der genetische Elternteil dann auf eine Zelle reduziert und die Bedeutung für das Leben des Kindes völlig bagatellisiert. Ich habe schon gesagt, dass in Zeiten der Entschlüsselung des Genoms das einen großen Widerspruch an sich darstellt. Wenn man sich jetzt für anonyme Spenden entscheidet, dann gibt es in Bezug auf die genetische Identität eine Leerstelle. Es ist auch sehr unterschiedlich, wie Kinder mit dieser Leerstelle umgehen. Meistens ist es so, dass sie im Jugendalter, indem sie alles in Frage stellen, egal ob sie künstlich oder natürlich gezeugt wurden, die Eltern kritisieren und ganz besonders heftig auf solche Leerstellen reagieren können. Und da ist es unterstützend für das Kind notwendig, dass diese Leerstellen und auch deren gefühlsmäßige Bedeutung anerkannt werden. Also entweder in Richtung Ärger und Wut, dass es keine Information gibt, manchmal auch in Richtung Traurigkeit, Angst, Unsicherheit, dass nämlich diese Gefühle anerkannt, geteilt und nicht bagatellisiert werden. Also im Sinn von, sei froh, dass du auf der Welt bist, wir wollten dich unbedingt, das ist doch vollkommen egal. Das unterstützt dein Kind nicht. Was aber Kinder unterstützt, ist gemeinsames Fantasieren. Denn wenn man das Kind, das einen Teil seiner Genetik von einer Spenderin oder einem Spender hat oder im Fall einer Embryonenspende genetisch den sozialen Eltern völlig fremd ist, wenn die Eltern dieses Kind anschauen und auch wenn sich das Kind dann später selbst betrachtet, werden natürlich Fantasien aufkommen, was seine genetische Herkunft betrifft. Und diese Fantasien im Sinn einer gemeinsamen Familienfantasie, gemeinsamer Familiengespräche zu teilen, stärkt die Eltern-Kind-Beziehungen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr hilfreich ist, mit Elternpaaren gemeinsam zu überlegen, welche Fantasien sie denn haben in Bezug auf Spenderinnen oder Spender. Da kommt es oft zu Situationen, wo sie sich dann sehr verblüfft ansehen oder schmunzeln müssen. Und diese Emotionen, die werden auch in der Familie aufkommen, wenn das Thema mit dem Kind ist. Und es wird so sein, dass das gemeinsame Fantasieren eine gute, tragfähige Basis schafft. Dass das so wichtig ist für eine freie und sichere Entwicklung eines Kindes, das habe nicht ich zum ersten Mal gesagt. Es gibt vor allem in Amerika, aber auch in Deutschland viele Kolleginnen und Kollegen, die sich damit befassen, dazu publizieren und auch unterstützende Literatur herausgegeben haben, wie zum Beispiel die Kinderbücher von Petra Sorn. Ich habe hier zwei aufgeführt für Eltern nach In-vitro-Fertilisation und Samenspende. Sie hat auch Bücher zur Eizellspende oder für lesbische Elternpaare herausgegeben, auch für Single-Frauen. Es gibt ein Buch, das ganz abstrakt gestaltet ist, sehr bunt und ansprechend für Kinder, Wie entsteht ein Baby? Und in diesem Buch finden sich alle Formen von Familienkonstellationen, also auch Kinder, die durch eine Leihmutter geboren wurden oder Kinder transsexueller Eltern. Ich finde Kinderbücher so wichtig, weil sie einfach zeigen, dass es viele Familien und in den nächsten Jahren zunehmend mehr Familien geben wird, für die das ein Thema ist. Es gibt ein Buch, Spenderkinder, von zwei deutschen Psychotherapeuten, die das gut aufzeigt, wie Familiengeschichten sich entwickeln können, wenn die Kinder über ihre Herkunft Bescheid wissen und sehr für eine Offenheit plädieren. Und ich möchte ein letztes Buch noch zeigen von Ute Auhagen-Stephanos, die sich vor allem mit den Schwangerschaften befasst nach In-vitro-Fertilisation, wo sich die Mütter oft angstvoll überhaupt nicht in Verbindung mit ihrem Baby zu treten trauen, in der Angst, dass die Schwangerschaft nicht hält und sie dann wieder in eine tiefe Trauer verfallen. Ich komme nun zu abschließenden Überlegungen und zum Ausblick. Im klinischen Alltag zeigen sich unterschiedliche Phänomene. Auf der einen Seite Eltern, die Kinder vorstellen, die für uns Psychologinnen und Psychoanalytikerinnen gut entwickelt sind, wo die Eltern aber enttäuscht sind, wenn Kinder altersgemäße Krisen durchlaufen. Das heißt, da spielen die Idealvorstellungen vom Wunschkind eine ganz große Rolle und es gilt zu bearbeiten, was brauchen denn die Eltern auch an Wissen und an Verarbeitung, dass sie sich an diesem Kind, das nicht in allen Facetten dem imaginären Kind entspricht, erfreuen können. Es gibt aber auch Ängste und Schuldgefühle, die sich in der Praxis zeigen. Ängste darüber, vor allem wenn es Leerstellen gibt, was das Kind entwickeln wird in Zukunft, Schuldgefühle darüber, was man dem Kind vielleicht mit einer raschen Entscheidung, die nicht reflektiert wurde, auch an Belastungen zugemutet hat. Es gibt aber auch Ängste vor Trennung, vor Entwicklungskrisen des Kindes. Insgesamt sind Wunscheltern sehr besorgte Eltern, die sich wirklich ein Kind gewünscht haben und oft sehr sensibel auf dieses Kind reagieren. Wir finden auch Unsicherheiten bezüglich des Herkunftsnarrativs in dem Sinn, dass es manchmal Familienkonstellationen gibt, wo die Eltern dann einfach nicht wissen, wie kann ich das meinem Kind gegenüber thematisieren, wann kann ich es thematisieren und wie mache ich das kindgemäß. Das ist nämlich auch wichtig, ja, dass es zuerst einmal darum geht, wo wächst denn ein Baby überhaupt? Da wäre natürlich bei Kindern, die von einer Leihmutter auf die Welt gebracht werden, schon der erste Punkt, wo auch diese Schwangerschaft außerhalb des Körpers der sozialen Mutter zu thematisieren ist. Das nächste ist dann, wie kommt ein Kind auf die Welt? Da ist es wichtig, nicht nur die natürliche Geburt, sondern auch den Kaiserschnitt als Möglichkeit zu erwähnen. Und erst die dritte Frage bei den Kindern ist, wie kommt das Kind hinein? Und ich finde es ganz, ganz wichtig in diesem Zusammenhang, je nach Alter, in der diese Frage auftaucht, Information zu geben. Also ein Beispiel, einem Kindergartenkind ist es nicht zuzumuten, von tiefgefrorenen Embryonen im Kryotank zu sprechen. Ja, das befindet sich in dieser Zeit in der magischen Phase. Das würde alle möglichen Angstfantasien möglicherweise entwickeln. Selbst Eltern erzählen oft, dass sie immer wieder gedanklich mit diesen Kindern, die noch warten, abgeholt zu werden oder auch nicht abgeholt werden, verbunden sind. Es ist aber einem Kindergartenkind sehr wohl eine Geschichte zumutbar, die so lautet, dass Mama und Papa oder zwei Mamas eine Hilfe brauchen von einem Arzt, damit ein Baby entsteht. So eine Portion genügt, damit dann ein Fragenraum vielleicht im späteren Alter aufgemacht wird. Familiengeheimnisse sind oft der Vorstellungsgrund, die dann zu unterschiedlichen Symptomen führen können, wie kindliche Ängste oder kindliche Identitätsunsicherheit. Ich habe schon auf das Baby 5.0 hingewiesen und weltweit wird in Laboren eifrig an ganz besonderen Methoden gearbeitet. Die Zukunft wird uns also bringen, die Auslagerung von Schwangerschaften. Da gibt es viele Versuche im Tierbereich. Ich gehe davon aus, dass das auch mit menschlichen Embryonen in absehbarer Zeit möglich sein wird. Dann die Zeugung eines Kindes aus zwei Körperzellen ist im Tierbereich auch bereits geglückt und diese Tiere können auch Nachkommen produzieren. Das ist auch immer ganz wichtig. Das wird gleichgeschlechtlichen Menschen ermöglichen, ein genetisch gemeinsames Kind zu bekommen. Dann die Geneditierung ist eine Methode, die umfangreichst in der Natur schon eingesetzt wird. Ich habe gesagt, das wurde erstmals eben 2018 in China ausprobiert. Damals war noch ein weltweiter Aufschrei. Das steht in den Startlöchern. Und auch das Klonen, das heißt das Erzeugen eines Kindes aus sich selbst. Dass das Thema ist, zeigt auch das Cartoon. Auch Cartoonisten machen sich Gedanken. Da sagen die beiden Schafe, spielst du mit uns, Mutter, Vater, Kind? Und das Einzelne sagt, geht leider nicht, ich bin geklont. Also da machen sich in der Zukunft noch viele Themen auf. Die Rechtsprechung hinkt hinterher, der gesellschaftliche Diskurs hinkt hinterher und ich denke, dieser Diskurs ist nötig. Und ich möchte mich jetzt am Ende auch deklarieren, dass es eine Form von assistierter Reproduktion gibt, die mir aus unterschiedlichsten Gründen ablehne. Und das ist die kommerzialisierte Leihmutterschaft. Sie widerspricht der UN-Kinderrechtskonvention, die den Handel eines Kindes verbietet und die darauf hinweist, dass jeder Mensch das Recht auf die Kenntnis seiner Abstammung hat. Es gibt einen Widerspruch in diesen bestellten Kindern zwischen dem, dass sich die Bestelleltern entweder die beste Leihmutter aussuchen oder auch, wenn das Kind aus Spenderzellen entstanden ist, die besten genetischen Grundlagen einerseits und dass sie auf der anderen Seite ihm Unglaubliches zumuten. Die Zumutung besteht darin, dass alle Erkenntnisse, die man über die Bedeutung der Schwangerschaft für das Baby hat, außer Acht gelassen werden. Und zwar sowohl auf emotionalem Weg als auch auf dem Weg der Epigenetik. Es ist so, dass die Verträge mit den Leihmüttern so gestaltet sind, dass sich die möglichst nicht an das Kind binden. Also genau das, was für ein Baby wichtig ist, der liebevolle Umgang der schwangeren Frau mit dem Ungeborenen, wird bewusst ausgeklammert und dass die Leihmütter selbst bereits Kinder haben müssen, damit es ihnen leichter fällt, diese Kinder herzugeben. Das heißt, es gibt auch eine massive Auswirkung auf die Kinder der Leihmütter, die erfahren, dass ihre Mütter schwanger sind und es dann kein Baby in der Familie gibt. Oder wie es in Indien praktiziert wird, die sich 9 Monate von ihren Müttern trennen, weil die erst nachdem sie geboren haben oder besser gesagt durch Kaiserschnitt entbunden wurden, wieder zu ihren Familien zurückkehren. Und es gibt die Leihmütter selber, die das meist aus ökonomischen Gründen machen und die vorwiegend in Schwellen- und Entwicklungsländern zu finden sind. Es gibt erlaubte kommerzielle Leihmutterschaft in den USA, in Kalifornien beispielsweise. Dort ist aber die Erfahrung, dass viele Paare ins benachbarte Mexiko ausweichen, weil ihnen die kalifornische Leihmutter zu teuer ist. von Befürworterinnen und Befürwortern der Leihmutterschaft wird ganz oft angeführt, dass es bei einer Adoption, wo ein Baby anonym geboren wird oder in die Babyklappe gelegt wird, eben auch eine Trennung zwischen der Schwangerschaftsmutter und dem Kind gibt. Da kann ich als Kinderpsychologin nur sagen, dass das nicht vergleichbar ist, weil das meist schicksalshaft passiert und aus einer Zwangssituation heraus, dass sich Frauen von ihren Kindern trennen und nicht ein Geschäft ist, das mit Verträgen abgesichert ist und geplant ist. Ich komme zum Fazit. Was ist notwendig, um medizinisch assistierte Reproduktion kindgemäß anzuwenden? Zuerst seitens der Eltern realistische Erwartungen. Das heißt, eine Auseinandersetzung damit, dass das Wunschkind, das die Kinderwunschklinik verspricht, ein reales Kind mit seinen Krisen, mit seinen Stärken und Schwächen sein wird. Zweitens die Bereitschaft, alle für das Kind bedeutsamen anderen und alle damit verbundenen Gefühle zuzulassen und in das Familiennarrativ zu integrieren. Drittens, Offenheit von Anfang an. Viertens, sich bewusst zu machen, dass anonyme biologische andere immer eine Problematik, eine Belastung darstellen und wenn diese bereits in der Familie sind, dann auch offen damit umzugehen und kindgemäße Entscheidungen und Narrative zu finden. Ich danke sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.